Willkommen zurück. Hallo zusammen und ich begrüße Pascal Hügli zum Relay Bitcoin Podcast. Pascal Hügli war einer der allerersten Gäste, die wir hatten auf dem Podcast. Das war ja eine Idee, die wir hatten, wahrscheinlich so vor 1,5, 2 Jahren, also kurz nachdem wir live gegangen sind mit der Relay App im Sommer 2020, hatten wir dann die Furz-Idee, warum machen wir nicht einen kleinen Podcast und interviewen spannende Leute aus dem Bitcoin-Space, und haben das angefangen damals mit einer kleinen Kamera, also eigentlich nicht mal eine Kamera, sondern einfach mit dem iPhone haben wir damals gefilmt und mit einem kleinen scheiß Mikrofon, also wirklich low quality bei uns im Office, und das hat sich jetzt etwas verbessert zum Glück, und auch die Gäste, wir hatten wirklich mega Gäste seither, und deshalb freut es mich umso mehr, Pascal Hügli nach ungefähr 1,5 Jahren wieder hier zu haben. Ich glaube, du warst wirklich der zweite Gast, den wir je hatten. Der erste war, glaube ich, Lukas Betschart, der Präsident der Bitcoin Association Switzerland, und der zweite warst du. Ja. Also welcome back, schön bist du wieder da, Pascal.
Ja, besten Dank, Julian. Ja, genau, da erinnere ich mich auch noch dran. Das war wirklich lustig. So sind wir irgendwie an das Pult gesessen, und dann haben wir einfach so ein bisschen hemdsärmelig da miteinander diskutiert. Aber war ganz gut. Also von dem her, und eben wie du sagst, ja, mittlerweile schon ziemlich durchgestartet mit dem Podcast. Also alles beginnt ja mal klein und wächst. Wie Bitcoin, ja.
Obwohl es natürlich immer noch ein Side-Project ist von Relay selbst, aber es macht doch wirklich auch Spaß. Ich glaube, wir haben mega coole Episoden bisher gehabt, und seither hat sich ja viel getan. Wir sind zum Beispiel auch nicht mehr in diesem Büro. Wir waren ja da beim House of Satoshi oben drin, mitten in Zürich an der Langstraße. Jetzt sind wir immer noch relativ zentral in Zürich, aber wir haben das Büro gewechselt und sind jetzt im Trust Square in der Nähe vom Paradeplatz, also einfach am anderen Ende des Bahnhofs. Und ja, seither hat sich halt mega viel getan, und natürlich nicht nur bei Relay, sondern allgemein im Bitcoin-Crypto-Space. Und trotzdem höre ich viel von Leuten, von Newcomers, die das von außen betrachten, die nicht wirklich tief drin sind, die auch nicht mitbekommen, was da wirklich alles geht, hinter verschlossenen Türen. Die sagen dann einfach, ja gut, also in den letzten 3 bis 5 Jahren ist ja nicht viel passiert eigentlich in diesem ganzen Bitcoin-Crypto-Space. Also der Bitcoin-Preis ist jetzt wieder ungefähr so tief, wie er vor 5 Jahren war. Also hat sich denn da überhaupt was entwickelt? Hörst du diese Fragen auch, und was sagst du zu diesen? Also was ist deine Antwort?
Ja, genau. Ja, das ist schon so. Ja, ich meine jetzt vor allem wieder mit der letzten Korrektur oder und dem letzten Bullenrun, da bin ich teilweise überrascht, wenn ich wieder höre, wer da alles in Bitcoin investiert hat. Und das sind dann eigentlich aus der Familie, Verwandte, Bekannte von meinen Eltern, oder? Und die sind natürlich jetzt alles speziell enttäuscht, oder? Weil die haben da natürlich teilweise dann am Hoch investiert, weil nur dann hören diese Leute von Bitcoin, ansonsten nicht, oder? Und jetzt sind die natürlich dann sehr, sehr teils auch verärgert, und ja, nee, mit diesem Bitcoin musst du mir gar nicht mehr kommen, und dann kommen wir teilweise gar nicht so weit, um dann noch zu diskutieren, was eigentlich hätte passieren können oder eben was alles passiert ist. Aber ja, und ansonsten Leute, die ich sage jetzt mal, eben auch schon so am Rande vielleicht 1, 2 Jahre dabei sind, aber halt vielleicht auch eher preistechnisch interessiert sind, genau, bei denen ist es dann auch so, ja, ist jetzt das problematisch, wenn jetzt da alles in sich zusammengebrochen ist, so scheinbar, eben läuft da überhaupt irgendwas, und genau, da würde ich dann teilweise schon auch entgegne ich ja doch, also eben ich für meinen Teil habe schon das Gefühl, dass da in diesem Sinne einiges läuft, oder? Also ob jetzt das im Bereich des Mining ist für erneuerbare Energien, wo Bitcoin immer stärker irgendwie zu Fuß fassen zu scheint, oder ob das bei neuen Applikationen der Fall ist, wo Bitcoin eigentlich weiter voranschreitet, oder dann in diesen ganzen DeFi-Bereich, wo ich auch kürzlich ein Paper dazu geschrieben habe, wo ich glaube, da brodelt es und da kommt einiges auf uns zu, oder von dem her, das finde ich in diesem Sinne auch spannend, und einfach auch bei der Adaption für Leute, die es dann eben verstanden haben, auch wenn es immer noch sehr wenige sind, die eigentlich verstanden haben, worum es jetzt bei Bitcoin eigentlich wirklich geht. Aber ich würde sagen, mit 2021 haben wir doch wieder ein paar Leute, gewonnen, die einfach wieder sagen, okay, ich habe es jetzt gecheckt, oder? Und das sind dann teilweise auch einflussreichere Leute und für mich sind so eben Michael Saylor und diese Kohorten dann das beste Beispiel eigentlich, dass eben auch einflussreichere Leute, sage ich jetzt mal, mit einem Reach irgendwie wirklich verstanden haben, worum es bei Bitcoin geht, oder? Und von dem her würde ich schon behaupten, es läuft eigentlich einiges, ja.
Ja, du eben als Journalist, unabhängiger Journalist unter anderem, also du bist ja Educator, Journalist, auch selbstständiger Unternehmer und Reisender, Digital Nomad, quasi mit ein paar Bitcoin in the pocket around the world, kann man sagen. Das ist auch geil, also ganz viele spannende Themen, die wir dann ansprechen wollen. Aber grundsätzlich als Journalist nimmst du ja eigentlich diese objektive Position ein und beobachtest eigentlich. Du beobachtest sehr viel, was so läuft und gerade was du angesprochen hast, dem finde ich auch mega wichtig, den Leuten mitzugeben, dass wirklich es vielleicht preislich ist, der Bitcoin auf dem gleichen Level wie vor 5 Jahren, aber was da alles passiert ist, und ich meine, Preis im kurz-, mittelfristig ist der Preis sowieso volatil, das ist klar. Der Trend geht aber immer noch stark nach oben, wenn man die letzten 12, 14 Jahre anschaut, seitdem es Bitcoin gibt. Und ich meine, eben die großen Leute oder auch die großen Firmen und die großen Nationen sogar, die jetzt in den letzten 5 Jahren in den Bitcoin-Space reingekommen sind. Also ich meine, vor 5 Jahren hätten wir nie gedacht, dass Leute wie Michael Saylor oder Jack Dorsey voll im Bitcoin-Thema drin sind, dass eben Firmen wie Tesla, MicroStrategy, BlackRock, Goldman Sachs, JP Morgan und so weiter sich mit dem Deutsche Bank, sich mit dem Thema Bitcoin beschäftigen, hätten wir nie gedacht. Und dass eben ganze Länder wie El Salvador, Südafrika, Madeira, dass die sich für Bitcoin interessieren. Also denke ich, ist schon sehr, sehr viel passiert. Aber trotzdem ist natürlich eben immer klar, man bei solchen neuen Technologien, wo man auch nicht genau weiß, wo es hinführt, unterschätzt man immer, was es langfristig machen kann und man überschätzt, was es kurzfristig machen kann. Und 5 Jahre sind dann eben doch nicht sehr viel Zeit, um irgendwie extrem große Sprünge zu machen. Aber diese einflussreiche Person, die du angesprochen hast, du hast ja auch auf deinen Reisen, du warst zum Beispiel in Südamerika viel unterwegs und hast dort mit spannenden Leuten gesprochen, zum Beispiel in Mexiko mit einem der reichsten Männer von Mexiko. Kannst du da kurz euer Gespräch zusammenfassen und auch uns erklären, wie du überhaupt dazu gekommen bist? Es ist ja mega geil, dass du eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit verbringen konntest und ein Interview führen mit eben einem der reichsten Männer von Mexiko.
Ja, genau.
Etwas die Hintergründe zu ihm und zum Interview und wie es dazu gekommen ist.
Ja, genau. Ja, das ist der Herr Salinas und er, ja, von der Grupo Salinas, er gehört wirklich eigentlich zu den drei reichsten Mexikanern, wenn man so will. Und ich habe dann auch gemerkt, also der hat da ein ganzes Imperium aufgebaut. Dem gehören also Läden im Retail-Sektor, dann hat er eine Bank, dann hat er Kreditinstitute. Also alles, wenn man in Mexiko sich nur ein bisschen irgendwie im öffentlichen Leben irgendwie betätigt, dann kommt man irgendeine mit einem einen oder anderen, was ihm gehört, also mit einer oder anderen Firma irgendwie in Berührung. Und genau, das war ziemlich lustig. Ich war dann einfach in Mexiko. Ich habe den auf Twitter schon immer mal wieder über Bitcoin posten sehen und dann habe ich ihm wirklich einfach über Twitter geschrieben und hätte nie gedacht, dass er mir antworten würde. Ich habe das auch eins, zweimal dann gemacht, weil beim ersten Mal habe ich auch nichts gehört, aber ich dachte, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich bin in einem Monat eh wieder weg und ich würde das einfach versuchen. Und an einem Abend schreibt er mir dann einfach zurück, so, ja, kein Problem, wir können ein Interview machen, let's go. Und dann waren wir alle sehr baff, inklusive seine ganze Truppe, oder? Weil eben, der hat natürlich dann etliche Mitarbeiter, die für ihn arbeiten und die haben ganz komisch reingeschaut, oder? Weil die haben sich dann gefragt, hey, wer ist dieser Hügli? Der hat kein großes Following, der kommt aus der Schweiz, man kennt den nicht. Ist das ein Scammer? Und dann musste ich drei, vier Telefonate machen mit verschiedenen Leuten von ihm, um wirklich, die haben mich dann auf Herz und Nieren geprüft und ausgefragt, was ich da wirklich machen wolle und so. Und die waren dann auch bis zur letzten Minute waren die ziemlich ungläubig, weil die dachten einfach, das kann nicht sein, weil die haben mir erzählt, der Herr Salinas würde von Bloomberg, von Financial Times, von all den Großen kontaktiert und der würde das immer wieder ablehnen. Aber ich glaube, ihn hat einfach imponiert, dass da irgendwie so ein, ich sage jetzt mal im Deutschen oder im Schweizerdeutschen auch sagen wir Schnösel, der einfach aus dem Nichts kommt, oder, und dann mal fragt, und können wir einfach über Bitcoin reden? Das war halt meine Frage, und nicht irgendwie kann ich sie irgendwie sonst durchleuchten. Und ich glaube, das hat ihm gefallen, und deswegen hat er uns dann auch eingeladen, und dann durften wir eigentlich vor laufender Kamera, weil ihm gehört auch der größte Fernsehsender in Mexiko, durften wir dann eigentlich ein Interview führen, das auch auf Spanisch übersetzt wurde und in den Fernseher übertragen wurde. Also das war dann ein Riesending, und war ganz spannend, ihn da kennenzulernen, und genau, auch seine Geschichte und wie er auf Bitcoin gestoßen ist und was ihn da antreibt. Und das Spannende ist schon auch, dass er eben eigentlich, ich würde jetzt mal sagen, Bitcoin eher so versteht wie ich und wahrscheinlich auch du es verstehen, oder? Also als wirklich als Revolution in Sachen Geld, oder? Und dass es in erster Linie wahrscheinlich mal diese Wertaufbewahrungsfunktion hat, ähnlich wie Gold, und dann vielleicht später down the line weitere Funktionen dazukommen könnte, was vielleicht heute noch nicht der Fall ist, oder nicht in allen Kontexten, aber eben, dass es vor allem darum geht, auch ein Gegenstück zu sein zur ganzen heutigen Bank- und Zentralbank-Problematik, oder dass es einfach fundamental eine andere Art von Geld ist, von Basisgeld schon fast, oder? Und das fand ich ganz spannend, weil das hast du in den seltensten Fällen. Das sieht man ja auch bei Elon Musk, der würde ich sagen, der hat bis heute Bitcoin wahrscheinlich nicht restlos verstanden, weil er es eher einfach als Technologie sieht, die eigentlich Zahlungen ermöglichen soll. Und das ist ja alles in diesem Sinne auch möglich und wird wahrscheinlich immer längerfristig der Fall sein mit dem Lightning-Netzwerk, wo wir auch eben dann wirklich Bitcoin, das Netzwerk, nutzen können, um eben schnelle, risikofreie oder ich sage jetzt mal gegenparteilose Zahlungen ermöglichen zu können. Aber Stand heute ist es halt schon eigentlich auch aus meiner Perspektive eigentlich mal zuerst ein Basisgeld, ökonomisch gesprochen. Und das hat natürlich eine andere Funktion als, sage ich jetzt, eine Währung, wie wir sie tagtäglich nutzen. Und das hat aber dieser Salinas, glaube ich, gecheckt, oder? Und das macht ihn dann auch umso spannender, weil man dann eigentlich vom Fundament her die Sachen aufrollen kann. Genau.
Hey, hier ist Anna von Relay. Ich möchte euch kurz über Relay Private erzählen. Relay Private ist unser exklusiver Service für Privatkunden, Family Offices sowie kleine und mittlere Unternehmen, die große Mengen Bitcoin kaufen oder verkaufen möchten. Als Kunde von Relay Private hast du ein ganzes Team, das sich auf deine Bedürfnisse konzentriert. Ein engagierter Kundenbetreuer begleitet dich bei jedem Schritt auf deinem Weg. Du bekommst außerdem einen persönlichen Rund-um-die-Uhr-Support und hast Zugang zu exklusiven Berichten und Brancheneinblicken, die von Relay erstellt werden. Wenn das für dich oder jemanden, den du kennst, interessant ist, klicke auf den Link in der Beschreibung oder gehe auf.
Das ist mega spannend, das ist crazy. Dass eben diese Leute, wirklich diese reichen Leute, unglaublich reichen Leute, das auch verstanden haben bereits. Und ich meine, der hat wahrscheinlich auch, hast du irgendwie rausgefunden, wie viel von diesem Riesenvermögen der ungefähr in Bitcoin alloziert hat? Also ich meine, das
Ja.
ist ja, ein Mensch wie er ist ja nicht dann ein Mann der großen Worte und kleinen Taten. Üblicherweise steht da auch was dahinter, wenn der sagt, er glaubt an Bitcoin, hat er wahrscheinlich auch
Genau.
signifikant drin investiert, oder?
Also meine letzte Zahl, und das wird auch in der Öffentlichkeit dann jetzt teilweise herumgereicht, da bin ich mir nicht ganz sicher, was am Ende des Tages stimmt. Ich persönlich habe ihn natürlich dann auch nicht gleich auf das angesprochen, aber natürlich mittlerweile auch mit seinem Staff noch immer in Kontakt und so. Wir arbeiten auch noch an gewissen Bitcoin-Projekten mit ihm zusammen jetzt, und von dem her wurde schon mal gesagt, also so 10% seines Vermögens sind schon in Bitcoin. Und eben, es wird davon ausgegangen, dass sein Vermögen, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, auf 15, 16 Milliarden geschätzt wird. Also das ist ja, das ist ein beachtlicher Teil, den er eigentlich in Bitcoin zu haben vorgibt, oder? Und das ist spannend, und ja, also eben, das ist für ihn, dass er auf Bitcoin gestoßen hat, hat er auch ganz klar gesagt, das hat mit seiner Geschichte zu tun, oder? Also er hat in Mexiko auch hyperinflationäre Tendenzen erlebt, er weiß, von was er spricht, oder? Und von dem her will er sich absichern, weil er sagt einfach, es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass sowas wiederkommen könnte, und verschiedene Zeichen scheinen ja auch ein bisschen darauf weisen. Und von dem her eben ist es wirklich so, auch da ist ein Unternehmen durch und durch, der einfach nach Lösungen sucht. Und das ist in diesem Sinne dann auch irgendwie, nimmt man ihm das dann eher ab, oder? Und es ist nicht einfach ein reicher Dude, der jetzt irgendwie da noch was ja, irgendwo allozieren will, um auch noch mit zu profitieren, sondern bei Bitcoin. Und da merkst du auch, wie er dann spricht, oder? Da blüht er richtig auf. Also das ist dann auch philosophisch, weltanschaulich voll sein Thema, oder? Und das macht es einfach umso spannender und angenehmer, dann mit so einem Typen über sowas zu reden, ja.
Ja, es ist ja auch keine Überraschung, dass eben gerade in Südamerika die Bitcoin-Adoption sehr groß ist, eben sowohl bei Retail, kleinen Leuten. Ich meine, ich höre immer wieder viel, zum Beispiel auch aus Argentinien. Da kannst du wahrscheinlich vielleicht auch, da warst du ja auch, dass dort viele Entwickler, sehr gut ausgebildete Engineers arbeiten, und die arbeiten häufig für internationale Firmen und wollen sich gerne auch in Bitcoin bezahlen lassen. Dann eben El Salvador, ganze Nationen, die Bitcoin adaptiert haben, und hoch bis die höchsten Politiker das wirklich verstanden haben, und eben auch Milliardäre wie der Salinas das verstanden haben und Teile ihres Geldes investieren, weil halt eben sie Erfahrungen gemacht haben. Das haben wir hier in der Schweiz nie gemacht. Wir hatten nie Hyperinflation, wir hatten auch noch nie zweistellige Prozentsätze in Inflation überhaupt. Also was jetzt mit dem Euro passiert, hatten wir ja nie. Ich meine, die höchste Inflation, die wir jetzt haben, ist wahrscheinlich All-Time-High mit irgendwie 3,5% oder so. Und die hatten aber in Südamerika zum Teil eben 100% oder mehr. Also die haben ihre Ersparnisse eigentlich pro Jahr halbiert oder noch mehr als halbiert. Und dann ist die Volatilität, die wir jetzt beim Bitcoin sehen, eigentlich schon wieder super, super kompetitiv, oder? Und sie vertrauen dann halt den Zentralbanken und den Politikern, die mehrmals wirklich schon Hyperinflation gebracht haben mit ihren Währungen, vertrauen sie halt dann weniger als dem dezentralen System Bitcoin, das eigentlich seit 12 Jahren, 14 Jahren ununterbrochen funktioniert und eigentlich schlussendlich keine Inflation, sogar disinflationär ist, oder? Also das ist schon super spannend. Wie sind da so deine weiteren Erfahrungen, die du gemacht hast, denn vielleicht zum Beispiel in Argentinien? Du warst ja
Ja,
viel in Südamerika unterwegs.
genau. Nee, also das war schon, also ich war da in Argentinien, war ich insgesamt auch fast über einen Monat, und dann auch in anderen Ländern. Und in Argentinien war schon am eindrücklichsten, weil eben da eigentlich auch die Probleme am größten sind. Und ja, also wie wir gestern gesehen haben, ich glaube, die können Fußball spielen, und ansonsten bleibt da nicht wirklich viel übrig. Also ein bisschen überspitzt gesagt. Nein, das Land ist
Ja,
natürlich super, aber
Steaks und Wein.
ja, genau, nee, also natürlich eben auch sonst, das Land ist super. Und das, was es also was sehr spannend macht, ist, dass das Land ist eigentlich relativ entwickelt. Wenn man zurückgeht in der Geschichte, vor 80, 90 Jahren war das Land auch eines der reichsten Länder überhaupt in der Welt. Also das wissen viele Leute gar nicht mehr. Also das gehörte zu den vier, fünf reichsten Ländern und hat Europa in vielen Belangen, auch der Schweiz. Die Schweiz war ja mausearm im 19. Jahrhundert und hat sich dann hochgearbeitet. Und da war Argentinien viel stärker. Drum. Argentinien kommt auch von Argent, also von Silber, oder? Und das ist das eigentlich das Land am silbernen Fluss, heißt es, oder? Und das ist also wirklich das war ein richtig reiches Land und wurde dann halt einfach wirklich durch Misswirtschaft in der Geldwirtschaft heruntergewirtschaftet, oder? Und das sieht man heute noch. Also wenn man da durch Argentinien, Buenos Aires läuft, dann hat man eigentlich die größten Bauten, wie wir sie aus Paris beispielsweise kennen, oder? Also ist alles ziemlich gute Bausubstanz, oder? Auch noch sehr stark und gut erhalten, weil man halt ja früher wahrscheinlich auch besser gebaut hat. Und in diesem Sinne ist das ziemlich eindrücklich, dass du da dann eigentlich einen großen Standard hast, auch an Leuten, die teilweise auch fast ein bisschen europäisch denken, so ein bisschen den italienischen Flair auch haben, oder? Aber eben die Währung, die gleicht dann irgendwie einem wirklich krassen Drittweltland, oder? Und dann hast du wirklich eigentlich einen guten Cocktail und einen guten Mix, weil ich habe es dann auch schon in anderen Ländern erlebt, wo man dann, die haben auch Probleme, aber die sind dann kaum entwickelt und haben gar keine Möglichkeiten, dann irgendwie an Tools zu kommen, um dann vielleicht eben mit Bitcoin und auch was anfangen zu können. Und bei Argentinien ist das aber eben klar gegeben, weil die haben eigentlich einen relativ großen Standard, aber einfach die Währung, die nichts kann, oder? Und für mich war das dann schon Augenöffnen, als ich da war, wenn du solche Probleme hast, eben da musst du als Person, auch als Junge, dich über Sachen, musst du den Kopf über Sachen zerbrechen, die wir hier heute in der Schweiz uns gar nicht überlegen. Und das sind dann natürlich alles mentale Transaktionskosten, die einem daran hindern, irgendwie diese Sachen produktiv einsetzen zu können. Ich sage jetzt mal diesen Gehirnschmalz, oder? Weil das einfach, du musst dir wirklich wieder grundsätzlich überlegen, okay, wie schaffe ich es jetzt, dass ich einen Lohn, den ich erhalte, dass der mir nicht weggenommen wird und dass mir der nachher nicht innerhalb von ein paar Monaten auch durch die Inflation wegschmilzt, oder? Und eben, das sind Sachen, die wir uns hier überhaupt nicht überlegen müssen und deswegen können wir in der Schweiz dann nachher auch diese Energie bündeln und andersweitig produktiv verwenden, aber da halt nicht, oder? Weil es halt so weit geht, dass man beispielsweise eben, wenn man jetzt im Ausland angestellt ist, und das ist natürlich das Ziel jedes Argentiniers, der will irgendwie im Ausland angestellt sein, um dann in Dollar zu verdienen. Aber wenn man dann in Dollar das Geld erhält und das über das Bankensystem macht, dann kommt es dann plötzlich zu einer Solidaritätssteuer, die einem einfach mal 40% abnimmt, völlig willkürlich in diesem Sinne. Und wenn man denn die 60%, die man noch erhält, dann irgendwie eben wieder nicht im Dollar hat, dann schmilzt einem das auch noch irgendwie weg, oder? Und deswegen sind natürlich solche Technologien jetzt, wie sie Bitcoin offeriert werden, sind für die Argentinier ein Segen. Und da habe ich jetzt auch noch nie in einem anderen Land irgendwie erlebt, dass auch Hausfrauen und Leute, von denen man denken würde, ups, also was haben jetzt die mit Bitcoin am Hut, dass die an Meetups kommen, aus einem Need heraus, aus der Not, die erfinderisch macht und dann wirklich nachfragen, verschiedene Tools nutzen wollen. Ja, es ist auch so, dass Stablecoins natürlich ein sehr, sehr großer Teil von dem wettmachen. Also das sind dann schon auch die Leute, sagen, ja, lieber eigentlich in Stablecoins akzeptieren und dann sind es natürlich dann teilweise andere alternative Technologien. Da ist zum Beispiel Tron dann super beliebt, oder weil es keine Transaktionsgebühren hat, um sich USDT dann hin und her zu schicken. Und ich denke aber auch, das wird eine Frage der Zeit sein, bis wir dann mit Taro auf dem Lightning-Netzwerk über Bitcoin eigentlich Stablecoins verschicken können, dass die Leute dann wieder sich sagen, hey, weil sie eben auch Skin in the Game haben, sich überlegen, was sind die sichersten Netzwerke und die günstigsten und wenn das Bitcoin dann mal anbietet, dass sie dann auf diese Technologie migrieren werden, oder weil es einfach Sinn macht. Aber da siehst du einfach, wie diese Technologien sicher fortschreiten, schneller als bei uns in Europa beispielsweise, ja.
Das ist ein spannendes Thema, das du ansprichst, eben mit Taro zum Beispiel und Lightning. Du hast ja auch für verschiedene Medien, schreibst du ja immer wieder Gastbeiträge, Artikel und so weiter für Bitcoin Magazine, für BTC Echo, also Coindesk, glaube ich auch, Cointelegraph, all diese großen bekannten Magazine haben ja schon Artikel von dir veröffentlicht und unter anderem in der letzten Zeit schreibst du ja öfter auch über DeFi on Bitcoin. Also ich glaube, eben ein Thema, das mega unterbelichtet noch ist. Also es gibt viel zu wenig Aufmerksamkeit von PR. Es gibt halt viel Aufmerksamkeit für all diese DeFi-Projekte oder gab zumindest bis zum FTX und sonst DeFi, Luna, Celsius, Collapse und so weiter. Da gab es sehr viel Aufmerksamkeit für DeFi-Protokolle, aber eigentlich nicht so für DeFi on Bitcoin, was ich mega schade finde. Also was tust du dafür, dass eben DeFi und Bitcoin mehr ins Rampenlicht kommt und warum findest du das super spannend und wie siehst du da so die Zukunft?
Ja, genau, das ist natürlich ein Thema eben DeFi momentan bei den Bitcoinern war es immer schwierig mit DeFi aufzuwarten, weil dann alles, oh, das hat ja gar nichts mit Bitcoin zu tun, ist alles auf diesen Shit-Blockchains, oder? Und momentan ist es dann aber auch umgekehrt, wenn du jetzt bei Normalos irgendwie von DeFi sprichst, dann haben sie jetzt auch irgendwie, oh nee, damit habe ich eigentlich Geld verloren, eben Terra Luna und all diese Dinge. Also von dem her hast du auf beide Seiten gewisse Problematiken, sag ich jetzt mal, und teilweise auch eben immer wieder berechtigt, also dass man da irgendwelche Vorbehalte hat, oder? Und ich würde mal sagen, wahrscheinlich für die langfristige Entwicklung ist das gar nicht so schlecht, dass auch hier jetzt wieder dieser Space eigentlich so im Schatten von anderen Dingen sich entwickeln kann. Eben, wenn man zurückdenkt, ich meine, bei Bitcoin war das wahrscheinlich auch nicht anders, war das noch viel, viel krasser eigentlich, dass in den Anfangsjahren niemand überhaupt irgendwie von Bitcoin irgendwas wissen wollte, was eben auch meiner Meinung nach ein Riesenvorteil war, weil wenn der Bitcoin schon von Anfang an, wo es noch ein kleineres Netzwerk gewesen ist, oder hätte man da schon diese Attention gehabt und dann auch Staaten, die sich das genau angeschaut hätten, ich bin mir nicht sicher, ob man da nicht schon früh irgendwie das Netzwerk irgendwie stärker zu zu zerschlagen versucht hätte, oder? Und von dem her würde ich sagen, ist das ganz klar ein Vorteil. Und das könnte bei diesem DeFi on Bitcoin jetzt auch so sein. Und ja, du hast gefragt, was tue ich dafür? Eben selber bin ich natürlich nicht Entwickler, also entwickle ich jetzt da nicht irgendwie an irgendwelchen Sachen mit. Aber was ich dazu beitragen kann, ist, dass ich mir diese Protokolle und Sachen, die es heute schon gibt, Sidechains, Second Layer Protokolle, im Detail versuche anzuschauen, diese dann auch so gut es geht zu verstehen versuche, um dann irgendwie möglichst objektiv und nüchtern wiederzugeben, hey, taugt das etwas, macht das Sinn, wo könnte es hingehen und wo sind die Herausforderungen und Gefahren, oder? Weil ich glaube, es wäre falsch, jetzt hier heute zu sagen, okay, DeFi und Bitcoin ist hier, das ist eigentlich genauso stark wie Dinge, die es auf anderen Blockchains gibt und deswegen muss man das alles unbedingt auf Bitcoin nutzen. Dass es ja auf Bitcoin nicht so schnell geht und einfach das eben auch sich nicht so populär entwickelt hat, hat natürlich seine Gründe, weil es eben zu Trade-offs kommt. Bitcoin, das weißt du ja auch, eben als Base Layer will halt einfach das möglichst sicherste Netzwerk sein und ist deswegen auch auf Smart Contract-Fähigkeit natürlich da ganz klar bewusst, sage ich jetzt mal, eingeschränkt. Das macht es dann auch schwieriger, eben on top of Bitcoin diese DeFi-Applikation zu bauen. Und deswegen muss man sich natürlich Gedanken machen, wie baut man das jetzt trotzdem in einer Art und Weise, dass es diese Features hat, aber eben, dass man da sich nicht irgendwelche Sicherheitslücken und sonstige Problematiken wieder reinholt, oder? Und das haben wir in so einem Research Paper zu analysieren versucht und sind da zum Schluss gekommen, es ist extrem spannend, was passiert. Es ist auch ein Brainpower, der da ist. Vielleicht ist nicht ganz so groß wie beispielsweise im Ethereum-Netzwerk, aber man hat jetzt auch gemerkt, in den letzten Wochen, wo eben bei DeFi sonst irgendwie ein bisschen Probleme aufgetaucht sind oder sonst wie, dass sich Leute gesagt haben, hey, vielleicht schaue ich mir mal das Ganze auf Bitcoin an, ist ja auch spannend, oder? Aber eben, es hat schon noch Herausforderungen. Also auch da gibt es natürlich Problematiken, dass das nicht ganz so dezentralisiert ist und nicht ganz vielleicht dann so krisenresistent wie Bitcoin selbst, weil du halt immer mit Trade-offs zu tun hast. Aber das ist dann halt auch meine Herangehensweise, dass ich sage, ja, wenn ich ein Finanzsystem aufbaue auf etwasem, muss ich wie irgendwie qua der Sache davon ausgehen, dass es wahrscheinlich nicht ganz so sicher ist, wenn ich jetzt einfach nur digitales Gold baue, um das jetzt mal ein bisschen plakativ so zu sagen. Also, dass da halt neue Möglichkeiten reinkommen und das ist ja genau der Vorteil. Aber diese neuen Möglichkeiten bringen dann halt auch neue Trade-offs, von denen man sich bewusst sein muss. Und wenn wir es schaffen, diese Trade-offs dann möglichst klein zu halten, dann gewinnen wir im Schnitt wahrscheinlich doch dazu, oder? Und wenn das dieses Verständnis muss wahrscheinlich dann auch sich bei Bitcoinern noch durchsetzen, die heute halt noch sagen, ja, nee, also mit DeFi gar nichts am Hut, weil es ist gar nicht so gut wie Bitcoin selbst, oder? Und ich würde sagen, ja, aber das ist vielleicht nicht das Ziel, weil Bitcoin selbst auf dem Base Layer hältst du wirklich für was anderes, wenn du dir jetzt bewusst bist, ich will mal was mit Bitcoin machen, irgendwie darüber hinausgehen, dann muss ich halt vielleicht in irgendeiner Art und Weise ein bisschen gewisse Trade-offs eingehen. Hoffentlich natürlich möglichst so, dass es doch noch sicherer ist als diese Dinge, die wir sonst auf anderen Blockchains sehen. Und da würde ich eben sagen, wenn wir schauen, wird das wahrscheinlich mittel- bis langfristig der Fall sein, weil halt auch die Bitcoin-Developers, die jetzt an DeFi arbeiten, halt vielleicht von diesem Bitcoin-Ethos kommen und sich sagen, hey, wir wollen eigentlich Sicherheit priorisieren und deswegen braucht es halt länger als nur 2, 3 Monate, irgendwie ein DeFi-Protokoll auf die Beine zu stellen, das vielleicht einmal zu auditen, sondern da muss man sich mehrere Jahre reindenken, all diese spieltheoretischen Sachen überlegen und da habe ich eigentlich große Hoffnungen darauf, dass das der Fall sein wird, ja.
Ja, eben. Also ich glaube, die Bitcoin-Community ist ja sowieso immer Stabilität first und Sicherheit first. Dezentralisierung ist das Wichtigste und dann eben kann man via Layers dazu entwickeln, oder? Das ist ja immer eigentlich der Ansatz. Wie siehst du denn die Zukunft oder so, was ist die Vision von DeFi allgemein? Spielt es eigentlich ja keine Rolle auf, ob es auf Bitcoin ist oder auf anderen Chains, obwohl ich glaube, eben auf anderen Chains haben wir dann fundamentale Probleme, wir haben nicht ganz dezentral und entsprechend nicht zensurresistent, nicht so sicher. Das heißt, schlussendlich, ich habe schon das Gefühl, dass wenn sich irgendwie DeFi oder NFT oder Tokenization oder Smart Contract, all diese Use Cases, wenn die sich durchsetzen, dann auf der dezentralsten, neutralsten und sichersten Chain, und das ist halt Bitcoin, ganz klar, und eben am stabilsten auch mit der knappen Währung dazu. Also da gibt es für mich eigentlich gar keine Alternative. Aber mal losgelöst vom Fundament, was für DeFi, also Decentralized Finance, was ist das genau und was Welt ein Finanzsystem aufgebaut eben auf DeFi in zum Beispiel 10 Jahren aus?
Ja, genau. Ja, eben, da verstehen auch viele Leute wahrscheinlich auch etwas anders darunter, oder? Und es gibt Leute, die sagen bei DeFi, ja, es ist ganz klar eine Möglichkeit, um das bestehende Finanzsystem effizienter zu machen in diesem Sinne, weil man eben gewisse Intermediäre ausschalten kann und dann vielleicht verschiedene Backend-Provider wegfallen und die Banken letzten Endes dann auch vielleicht DeFi-Protokolle nutzen können und dann irgendwie Gegenparteirisiken ausschalten, Settlement-Risiken ausschalten und so in diesem Sinne alles effizienter werden, oder? Und ich denke, in diese Richtung wird es gehen, vielleicht eher dann eben mit DeFi-Protokollen, die auf Blockchains bauen, die vielleicht eben dieses Fundament gar nicht haben, die Bitcoin nicht hat, weil sie vom Fundament her eigentlich dem traditionellen Finanzsystem schon viel ähnlicher sind, und dann kommt es da zur Verschmelzung. Und ich finde das spannend und schaue mir das immer wieder an, weil ich sage, ey, da passiert was Reales, das kann man nicht einfach irgendwie verleugnen oder abtun, aber ja, genau, also ich will mir das anschauen. Und dann vielleicht so aus der eigenen Warte heraus, ganz, ganz das, was ich vielleicht weltanschaulich auch am spannendsten finde, wäre wirklich eigentlich ein neues Finanzsystem aufzubauen, das in verschiedenster Weise dann irgendwie nicht gebraucht wird, um, sag jetzt mal, das alte Finanzsystem, quote unquote, irgendwie effizienter zu machen, sondern wirklich was Neues aufzubauen auf einem ganz neuen Fundament, das wirklich losgelöst ist, dann vielleicht eben auch von staatlicher Oversight bis zu einem gewissen Bereich, und vorausgesetzt, es ist dann auch wirklich dezentral, oder? Weil das ist der Punkt, wenn dann DeFi-Protokolle nicht dezentral sind, wie das heute häufig der Fall ist, dann würde ich auch behaupten, ist Regulierung eigentlich wichtig, weil dann ist es ja genauso wie die alten Player, es hat diese Angriffsflächen. Wenn wir es aber schaffen, irgendwann dahin zu kommen, dass wir Protokolle schaffen, die so dezentralisiert sind und so die Gegenparteirisiken ausschalten können, dass wir eigentlich diese Regulierung gar nicht mehr brauchen, dann würde ich so dafür appellieren, dass wir das nicht mehr brauchen. Und das würde ich halt eben bis jetzt theoretisch am ehesten auf Bitcoin sehen, dass wir da wirklich ein alternatives System schaffen, wo dann aber Möglichkeiten ermöglicht, dass man eben Kredite aufnehmen kann, dass man natürlich gewisse Derivate auch traden kann, die man hoffentlich dann also damit irgendwie absichern sich kann für Wirtschaftstätigkeiten aus der realen Welt, oder? So wie eigentlich Derivate gedacht sind. Die sind ja nicht einfach nur als Spekulationsinstrumente gedacht, sondern auch, dass man sich vielleicht irgendwie absichern kann in Bezug auf Agrarwirtschaft und solche Dinge, oder? Aber all das halt auf einem neuen Underlying Fundament und einem neuen System, das wirklich vom Alten losgelöst ist. Und so stelle ich mir das halt am ehesten auf Bitcoin vor, oder? Weil dann das Fundament eigentlich auch schon am ehesten losgelöst ist und die Sachen obendrauf drauf dann hoffentlich natürlich auch. Und dann eben hast du Möglichkeiten, dass du einfach nicht mehr zur Bank gehen musst, um beispielsweise einen Kredit aufzunehmen, um so irgendwie dich auch ein bisschen leveragen zu können, oder weil du einfach sagst, hey, ich habe hier Geld, das liegt einfach nur rum. Und weil das kann ja irgendwann auch mal durchaus Sinn machen, dass man mal gewisse Kredite aufnimmt, immer im Wissen, man kann das Zeugs auch wieder zurückbezahlen, man macht da nicht einfach nur also finanzielle Spekulation, sondern man nutzt das Geld, das man aufnimmt, dann eben auch produktiv, um beispielsweise ein Unternehmen zu bauen. Und all solche Dinge, denke ich, werden dann eben auch in Ländern wie Argentinien und in Afrika wahrscheinlich einfach einen richtig krassen Mehrwert bringen, weil da kannst du heute wahrscheinlich teilweise wirklich schlecht, weil die nicht so ein entwickeltes Finanzsystem haben, von solchen Applikationen Gebrauch machen, oder? Und da würde dann auch der größte Mehrwert kommen, würde natürlich auch wieder bedingen, dass dann da auch von der Regulierung her das offen bleibt, oder dass Leute, die eben vielleicht keine Identität haben und dann vielleicht nur irgendwie eine Bitcoin-Identität, die sie sich on-chain irgendwie erarbeitet haben, oder dass die dann auch wirklich zählt, oder? Und sie brauchen eben nicht dieses alte staatliche Papier, das sie in diesem Sinne heute noch brauchen, oder wo eben, das haben sie ja nicht und deswegen kommen sie nicht an die Bankleistungen. Wenn da dann wieder alles durchreguliert wäre, würde das auch in meinen Augen vieles davon wieder nichtig machen. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man, wenn man so ein DeFi-System wirklich baut, eben auch vom Ethos her diese Sachen wieder verstanden hat. Das, glaube ich, ist am ehesten noch in der Bitcoin-Community verstanden. Und das fände ich dann so richtig revolutionär, oder? Weil das andere wäre einfach Finanzsystem optimierend. Ich glaube, das kommt auch. Aber so sehe ich halt einfach die Zweiteilung selbst in der Blockchain-Welt drin, und wenn man es jetzt mal so sagen will. Und das Spannendste, wirklich Revolutionäre wäre bei mir, wäre für mich dann auch eben DeFi und Bitcoin eigentlich, weil man eben da wirklich Alternativen bringt, die wirkliche Alternativen sind und nicht einfach nur Effizienz steigern, wenn man so will, ja.
Das ist eben nicht inkrementell besser, sondern eben wirklich fundamental besser.
Fundamental.
Ja. Und jetzt als du bist so etwas Digital Nomad mäßig unterwegs, seit einem Jahr oder 2 Jahren oder so, jetzt bist du gerade wieder in der Schweiz, aber üblicherweise bist du eigentlich die Mehrheit des Jahres unterwegs in verschiedenen Ländern, was ich auch super spannend finde und eben vor allem auch die Implikation von Bitcoin auf diesen neuen Lifestyle, der sich ja extrem durchsetzt bei vielen Leuten. Ganz viele Leute sind so freelance-mäßig unterwegs, reisen um die Welt, haben nicht unbedingt einen festen Arbeitsplatz, einen festen Wohnsitz. Viele Länder zeigen sich auch sehr offen jetzt. Ich meine, Bali ist bekannt so als Hub für Digital Nomads und Freelance und so weiter. Und ich glaube, Thailand hat sich auch sehr aufgemacht. Es gibt überall so Hubs jetzt in der Welt, was mega spannend ist. Und viele Leute, zum Beispiel ein Argentinier, den ich mal kennengelernt habe in Frankreich in einem Hostel, der hat so richtig diesen geilen Lifestyle, der hat einen 50% Job bei einer amerikanischen Firma, verdient also Dollar, verdient gut. Und immer jeden Morgen 4, 5 Stunden macht er Code Review. Und dann am Laptop oder irgendwo, und dann hat er Nachmittag, Abend hat er frei und ist dann am Rumreisen auf der Welt. So richtig geil, es gibt es immer mehr, und ich glaube, die nächsten Generationen werden immer mehr losgelöst sein und so Global Citizenship mäßig unterwegs sein. Und jetzt die Frage eben, wie kann Bitcoin das, oder hat Bitcoin was fundamental damit zu tun? Kann das dann wirklich das auch ermöglichen, eher noch mit einer globalen Währung eigentlich? Löst es wirklich auch Probleme bereits jetzt schon?
Ja, ich würde sagen schon, ja, und eben ich unterscheide da eigentlich immer zwischen digitalen Nomaden und dann vielleicht dem neuen Begriff Sovereign Individual, das souveräne Individuum. Und ich würde mich eher in die letzte Sparte da einteilen, oder? Weil digitale Nomaden gibt es schon lange, das gab es wahrscheinlich auch schon ein bisschen vor Bitcoin, oder? Weil das sind einfach die Leute, die, ja, die eben, die reisen ein bisschen rum, die genießen das Leben, und da habe ich ja nichts dagegen, das ist alles super cool, aber die machen sich jetzt da vielleicht weniger Gedanken, okay, warum mache ich das überhaupt, und hat das irgendwie einen vielleicht auch existenziellen Sinn schon fast, oder? Und ich für meinen Teil habe natürlich schon, da sage ich jetzt mal so ein bisschen ein philosophischer, weltanschaulicher Rattenschwanz, der da so ein bisschen mitkommt, warum ich das auch mache, oder? Weil ich einfach sage, hey, ich bin nicht nur jetzt in diesem Sinne als digitaler Nomade unterwegs, weil ich einfach alles bereisen will. Das ist super cool und hat extreme Vorteile. Aber es geht auch darum, sich mal damit zu befassen, wie kann ich vielleicht mich auch als Person ein bisschen dezentraler aufstellen, vielleicht auch mein Hab und Gut dezentraler, auch mein Netzwerk dezentraler, damit ich einfach noch mehr Leute verteilt über den ganzen Planeten kennenlerne, und all diese Dinge, oder? Also es geht wirklich auch ans Dezentralisieren meiner Identität und meines Seins, oder schon fast sozusagen. Und weil ich einfach denke, das wird in Zukunft immer wichtiger werden, weil eben ich so ein bisschen die Erwartung habe, dass wir wirklich at Peak Globalization sind und wir eigentlich in eine Zeit reinrutschen, wo es zu immer stärkeren Deglobalisierung kommt und dann vielleicht auch wieder das einzelne, ja, ich sage jetzt mal nicht Staaten alleine unterwegs sind, aber dass es in so eine Blockbildung zerfällt, oder? Und dann hast du wieder so im Kalten Krieg irgendwie West gegen Ost, und das könnte sein irgendwie Russland, China gegen Europa und die USA, oder? Und dass dann durch die Deglobalisierung halt auch unser Finanzsystem irgendwie unter Druck kommen wird, oder weil es nicht mehr so reibungslos alles laufen wird, oder weil auch dann irgendwie die Kapitalmärkte nicht mehr ganz so liquide sind, oder weil man sich einfach aus, ich sage jetzt mal, ideologischen, geopolitischen Aspekten heraus sagt, hey, wir wollen da jetzt nicht mehr investiert sein, wir wollen da nicht mehr die irgendwie so stützen. Das ist bis heute alles irgendwie halt so reibungslos geschehen über die letzten Jahrzehnte schon fast, oder Jahrhunderte, wo man einfach gesagt hat, wir versuchen trotz allen Divergenzen, die wir haben, irgendwie das System recht weiter aufrechtzuerhalten, indem wir eben uns unten durch sicher immer unterstützen, gegenseitig die Staatsanleihen voneinander kaufen, die Zentralbanken unterstützen. Und das könnte könnte ich mir vorstellen, dass das nach und nach ein bisschen bröckelt, oder? Weil man wirklich zurückgeht, hey, man wieder localized oder die Nation wieder stärken, oder? Und das würde aber dann bedeuten, dass eben so was wie Globalisierung eigentlich nachlassen würde, das Finanzsystem käme in Schwierigkeiten. Und deswegen glaube ich, wenn man da dann dezentral aufgestellt, und davon ist Bitcoin halt einfach ein großer Teil davon, weil er es dann eben einem auch erlaubt, dass man eben beispielsweise sein Hab und Gut jetzt in einer immateriellen Art und Weise überall im Planeten mitnehmen kann. Man trifft immer mehr auf Leute, die dann auch diesen Bitcoin verstehen, die ihn annehmen als eigentlich geldliches Gut. Also man hat dann da Möglichkeiten, damit in den Tauschhandel zu gehen und all diese Dinge, oder? Und das finde ich halt spannend. Und ich habe es eben schon erlebt in gewissen Ländern dann, dass eigentlich Bitcoin das einzige monetäre Gut war, mit dem ich irgendwas erreichen konnte, oder? Weil bei den Banken war es wieder geschlossen und ich konnte da nicht rein, oder ich konnte eigentlich gar nicht mehr Geld abheben, als dass ich einfach wollte, oder? Und du hast all diese, sage ich jetzt mal, Beschränkungen, die man erst merkt, wenn man dann effektiv damit handhabt. Und deswegen ist dann Bitcoin wieder eigentlich ein Riesensegen, weil da hast du diese Beschränkungen nicht. Und ich hoffe auch in Zukunft, dass die nicht so stark kommen würden, weil es eben das System schwächen würde. Und so würde ich sagen, ist da sicher Bitcoin ein sehr großer Bestandteil für mich, warum ich da unterwegs bin und auch eben auch Bitcoin auf der ganzen Welt kennen zu lernen versuche, weil ich denke, ja, das könnte dir further down the line dann sicher auch helfen, ja.
Und jetzt du als reisender Sovereign Individual, wie viel Anteil an deinem Gesamtvermögen hältst du denn in Bitcoin?
Ja, gute Frage. Das habe ich mir, es ist immer so ein bisschen, man hat ja dann investiert, kauft dazu, dann hält man es einfach, weil ich irgendwie keine Art und Weise trade und deswegen mir das Zeugs auch nicht immer anschaue, aber ich würde sagen, das sind wahrscheinlich auch einige Prozentpunkte. Ja, also 20, 30% müsste das bei allen sicher immer noch sein, auch wenn jetzt die Preise in sich zusammengefallen sind. Genau, das sind vielleicht 20, 30%, die in Bitcoin sind, ja.
Sehr cool, sehr interessant. Ja, wo findet man dich dann, wenn man dich eben nicht physisch irgendwo findet, aber online? Was hast du so für Publikationen oder Websites oder Social Media?
Ja, genau. Also, ja, ich bin auf dem Social Media, Twitter, also unter Pahueg, also Pahueg, Pahueg, oder wie man auch immer sagen will, da findet man mich, können wir vielleicht verlinken. Auf LinkedIn bin ich sicher aktiv, so wird mir immer wieder vorgeworfen, so, das ist noch so das Old World Twitter. Hat da sicher auch was, aber finde ich eigentlich immer noch ganz gut, weil man da an eine neue Kundschaft herankommt oder an Leute, die mit denen man sonst irgendwie nichts so zu tun hat. Und ansonsten Inside DeFi ist halt ist sozusagen so mein eigener Newsletter, den ich habe und auch so ein bisschen Content und Research Agency. Also da findet man mich sicher auch. Ja, genau, das ist eigentlich so das meistvertretene, würde ich mal sagen, ja.
Und sonst, hast du immer noch eine feste Kolumne bei Bitcoin Magazine oder bei sonst irgendeinem Magazin?
Nein, feste Kolumne nicht, aber eben immer mal wieder, wenn mir wirklich was Spannendes über den Weg läuft und ich denke, hey, das muss doch jetzt irgendwie noch irgendwie erwähnt werden, dann schreibe ich mal wieder was, aber feste Kolumne nicht. Aber eben, Bitcoin Magazine schreibe ich, BTC Echo, Coindesk, das sind so die Publikationen, wo ich immer mal wieder dafür was mache, genau.
Alles klar, dann freue ich mich, wieder von dir zu lesen über Bitcoin, Bitcoin DeFi und Sovereign Individualship. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass du hier warst, Pascal, und noch eine schöne Zeit in der Schweiz und dann viel Spaß wieder auf Reisen.
Besten Dank dir auch, Julian. Mach's gut.
Ciao, danke dir.
Tschüss.